Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Paul.
Hallo Susanne.
Wir haben uns wieder verabredet.
Ja.
Und wollen spazieren gehen in der Galaxis, aber diesmal ziemlich erdnah.
Ziemlich erdnah, genau. Nachdem wir mit Zeitreisen und zu fernsten Fernen schon unterwegs waren in dieser Staffel, wollen wir jetzt einmal den erdnahen Raum besuchen. Und zwar, alle reden übers Wetter und das tun wir jetzt auch. Und zwar in diesem konkreten Fall das sogenannte Weltraumwetter. Frage, hast du auch die tollen Polarlichter im Januar gesehen? In Bochum.
Ich habe am 19. Januar die tollen Polarlichter tatsächlich gesehen und stand mit offenem Mund tatsächlich auf unserem Hausdach, das flach ist, keine Sorge, und habe gesagt, sowas habe ich in Deutschland ja noch nie gesehen.
Ja, also es waren wahrscheinlich, also es gab im Mai 2025 gab es noch welche, ja, aber und dann im Oktober 2003, erinnere ich mich, da waren mal ganz tolle, aber das, ja. Solche, vor allem dieses grüne Leuchten, diese neonfarbenen grünen Flecken, die sich schnell veränderten mit diesem roten, was man sonst in Deutschland ja auch nicht oder fast nie sieht, muss ich schon sagen, großartig. Und ja, damit sind wir beim Thema Weltraumwetter, nämlich genau damit hat es was zu tun. Wann gibt es ein Polarlicht? Wie erfahren wir das? Und das ist tatsächlich eine Frage des Weltraumwetters. Und wie jedes Wetter gibt es einen Wetterverursacher. Und im Grunde kann man sagen, bei der Erde ist es am Ende des Tages auch die Sonne mit ihrem energetischen Input. Und das ist beim Weltraumwetter nicht anders.
Genau, das Weltraumwetter hat ganz, ganz viel zu tun mit der Sonnenaktivität. Und wenn es starke Eruptionen, Sonnenflares gibt, dann stehen die Chancen gut, dass wir vielleicht sogar bei uns in relativ gemäßigten, niedrigen Breiten etwas von Polarlichtern sehen. So wie am 19. Januar, wo aber gerade die Dynamik, dass man die nicht nur im Norden relativ statisch gesehen hat, wie wir das bei uns öfter haben, oben drüber rot, weil das die höchste Schicht des Polarlichts ist, die taucht bei uns eher über den Horizont. Unten drunter haben wir aber diesmal sogar auch das eigentlich hellere grüne Leuchten gesehen. Und dann aber eben diese dynamischen grünen Bänder, die in Sekundenschnelle über den Himmel huschten und sogar im Süden. Das sieht man sonst eigentlich nur in Skandinavien. Das war richtig, richtig selten.
Ja, und das sind Wechselwirkungen von geladenen Teilchen mit unserer mit unserem Erdmagnetfeld und dann das Leuchten. Das ist ja dann etwas, was in unserer Atmosphäre geschieht. Das ist dann quasi schon lokales Wetter, wenn man so will.
Wenn auch sehr, sehr hohes lokales Wetter, denn die Polarlichter entstehen an die 200 Kilometer hoch in den obersten Schichten der Atmosphäre. Die roten noch ein bisschen höher,
wo sie
die
sehr,
grünen
sehr dünn
noch ein
ist.
Bisschen, die grünen ein bisschen niedriger.
Genau.
Und beides ist angeregter Sauerstoff, also Moleküle des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre.
Die leuchten so ähnlich wie vom Mechanismus her auch eine Neonröhre leuchtet,
genau.
Das kann man
aber
sagen.
Diese vom 19. Januar, die sind wirklich einhergegangen, auch mit außergewöhnlichen, und da wird es dann wieder wettermäßig, Sonnenstürmen.
Ja,
was
ein Sonnensturm,
man dann manchmal
genau.
Auch in den Medien gehört hat. Nicht immer mit ganz der richtigen Erklärung.
Ja, in dem Zusammenhang ist der eine oder die andere vielleicht schon mal über einen Begriff gestolpert, nämlich CME. Das ist eine englische Abkürzung und die deutsche Übersetzung wäre ein koronaler Massenauswurf. Corona kenne ich von der Sonnenfinsternis. Das ist diese Sonnenatmosphäre.
Genau.
Da gibt es ja kaum noch Masse. Wo wird denn da noch Masse ausgeworfen?
Die kommt dann von weiter unten und geht dann aber natürlich durch die Corona durch und lässt sich nicht immer, aber meistens mit großen und aktiven Sonnenflecken identifizieren. Und da gab es im Januar auch noch große und aktive Sonnenflecken auf der Oberfläche der Sonne. Das ist dann nicht immer der größte, der die Explosion auch wirklich macht. Das war im Januar auch so. Aber das war schon, da war die Sonne sehr, sehr aktiv. Zwischenzeitlich hat sie sich ziemlich beruhigt, weil der Sonnenfleckenzyklus, mit dem auch das Weltraumwetter statistisch schwankt, der hat das Maximum überschritten, schon vor anderthalb Jahren ungefähr. Und deswegen die Gesamtzahl der Sonnenflecken, die fällt jetzt wieder. Und wir hatten doch tatsächlich Ende Februar die ersten drei Tage ohne einen einzigen Sonnenflecken.
Seit Jahren jetzt.
Seit,
ne?
2022.
Ja, das war auch, habe ich auch gesehen, war ganz erstaunlich. Und danach kamen aber wieder ein paar dickere Flecken.
Ja, ja.
Es ist interessant, genau. So im März. Aber es ist interessant, überhaupt zu sehen, dass über die Jahre her, selbst wenn dieser 11-jährige Aktivitätszyklus auf dem absteigenden Ast ist, dass gerade dann immer wieder nochmal so als Nachrülpser der Sonne quasi, solche Ausrufe kamen, die dann zu Polarlichtern geführt haben.
Das ist
anscheinend ist gerade diese absteigende Sonnenflanke da ein bisschen, Aktivitätsflanke ein bisschen anfällig für.
Ich bin nicht sicher, ob das statistisch so ganz signifikant ist, aber so nach der gefühlten,
es gab den Verdacht,
nach
den Verdacht
der gefühlten gab's. Wahrnehmung war das schon öfter so. Und dieses Jahr ja offenbar irgendwie wieder so. Aber diese koronalen Massenauswürfe, die sind tatsächlich im Endeffekt für die Polarlichter verantwortlich. Wenn so ein Sonnenfleck, naja, manchmal sagt man tatsächlich explodiert, dann wird die Materie, geladene Teilchen, die normalerweise an das Sonnenmagnetfeld gebunden sind. Da sieht man manchmal auch, wenn man Bilder von der Sonnenatmosphäre guckt, nicht Corona, sondern ein bisschen tiefer, so richtige Bögen. Oder auch wenn man mit einem Sonnenteleskop an den Sonnenrand guckt und Protuberanzen sieht.
Ja.
Also solche roten.
Die laufen wieder zurück, die fallen wieder zurück.
Die,
ne?
fallen wieder zurück.
Die Teilchen.
Die sind ans Magnetfeld gebunden.
Die rieseln entlang der Magnetfeldlinien so wieder runter auf die Sonnenoberfläche.
Und da kann man das Sonnenmagnetfeld sich so richtig angucken, dass im Bereich von so einem Sonnenfleck die Sonnenoberfläche durchbricht. So ein Sonnenfleck hat meistens auch zwei Pole. Nordpol und Südpol magnetisch, und so ein komplexer Sonnenfleck, der Flares machen kann, der ist magnetisch aber komplizierter. Und das war auch so. Der hat eine ganz komplizierte Magnetfeldstruktur und auch der vom Januar hat jeden Tag viele Flares gemacht und da hat man dann gesagt, oh, da könnte was kommen und das war dann auch so.
Und ist das einfach dieser Massenauswurf dann ein besonders großer Flare?
Das ist oft ein besonders großer Flair und dann passieren verschiedene Sachen tatsächlich. Es gibt einmal, der Flair macht natürlich auch Strahlung. Den sieht man, wer die Sonne beobachtet und den Flair mitkriegt. Das wird auch im sichtbaren Bereich wirklich hell.
Ist mir bei der Sonnenbeobachtung und, sogar mal gelungen in Projektion, ja.
Und der dauert dann von Sekunden bis viele Minuten.
Das ist eine hellere Stelle. Also die Sonnenflecken sind ja so etwa 1000 Grad kühler als die Umgebung. Die sind ja nur als Kontrast dunkel. Die sind ja in Wirklichkeit auch hell. Nur etwas weniger hell als das andere. Und dann gab es eben mal assoziiert so Stellen, kleine Stellen, die wirklich dann auch deutlich heller waren als die Umgebung eines Sonnenflecks. Das sieht man dann schon.
Ja.
Das ist dann, kann man sagen, eine Art Kurzschluss in diesem Magnetfeld?
Das ist eine Art Kurzschluss in dem Magnetfeld.
Weil du sagtest Explosion könnte natürlich auch sein, Sonne ist Wasserstoff überwiegend. Und wenn ich da an eine Explosion denke, da denke ich ja quasi an eine Art Wasserstoffbombe.
Nee, das ist keine Wasserstoffbombe auf der Sonnenoberfläche, also keine Kernfusion.
Genau.
Sondern tatsächlich in dem Magnetfeld passiert was sehr Energiereiches. Die Teilchen werden wegbeschleunigt.
Ein Teilchenbeschleuniger.
ein Teilchenbeschleuniger.
Ja? Okay.
Und so ein Flair kann sich im Grunde in drei Arten äußern. Einmal macht er einfach Strahlung, Licht. Auch energiereiches Licht, kann auch Gammastrahlung bei sein, also energiereiche Strahlung. Und dann macht er schnelle Protonen, nicht immer, aber manchmal. Protonen sind Kerne von Wasserstoffatomen eigentlich, aus dem die Sonne ja im Wesentlichen auch besteht. Und die Protonen werden in Form von einem Sonnensturm, einem energiereichen Teilchenereignis auf der Sonne, mit fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Die sind ein paar Minuten bei der Erde angekommen. Mhm. Und die machen keine Polarlichter, weil die dem Magnetfeld zwischen den Planeten, dem interplanetaren Magnetfeld, folgen. Die sind fast mit Lichtgeschwindigkeit bei der Erde, schlagen in der Erdatmosphäre ein, werden durchs Erdmagnetfeld vielleicht auch in Richtung Pole natürlich abgelenkt, aber können auch anderswo einschlagen und machen dann unter Umständen, wenn es sehr, sehr stark ist, sogar mit der Erdatmosphäre Teilchenschauer. Also das fast lichtschnelle Proton trifft Teilchen in der Erdatmosphäre, dann entstehen sekundäre Teilchen, die können im Extremfall sogar auf dem Boden ankommen.
Und die kann man dann mit Detektoren messen?
Die kann man dann mit Detektoren messen.
Gut, aber die richten aber erstmal keinen Schaden an. Ja, wenn eine Sturmwarnung ist, dann heißt es doch, ey Leute, vernagelt die Fensterläden. Ja, denn das muss doch für einen Sonnensturm auch gelten. Da geht es ja auch um Satellitensicherheit, richtig, und solche Dinge. Und bei Polarlichtereignissen, den ganz starken historisch, es gab ja mal welche zu Zeiten, da gab es noch die Telegraphendrähte, die dann teilweise durchgeglüht sind.
Das berühmte Carrington-Event.
Das Carrington-Event im 19. Jahrhundert, ja.
Diese Protonen sind nicht ganz ungefährlich. Auf der Erdoberfläche eher weniger. Aber wenn ich einen polaren Flug mache mit dem Flugzeug, nicht gefährlich, aber ich merke die höhere Strahlungsbelastung. Und Astronauten. Wenn Astronauten zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, das war am 19. Januar ein S4, also die zweithöchste Kategorie von so einem Protonensturm, wenn die da auf dem Weg zum Mond gewesen wären, also die wären jetzt nicht umgekommen, aber das wäre schon eine merkliche Strahlenbelastung gewesen, und Satelliten sind da natürlich auch durchaus betroffen.
Ja, kann sich schon mal was an der Elektronik, kann da schon was kaputt gehen durch so einen direkten Treffer. Also da hat man eine geringe Vorwarnzeit, aber diese Art von Wettervorhersage, die heißt nur, so in 8 Minuten plus X kommt was. 8 Lichtminuten ist die Sonne entfernt.
Ja.
Beziehungsweise wenn du siehst, ist ja schon zu spät, wenn du den Flair siehst.
Wenn ich sehe, habe ich für die Teilchen wahrscheinlich nur noch ein paar Minuten.
Ja.
Aber das, was die Polarlichter macht, das ist langsamer. Das sind Teilchen, überwiegend Elektronen, die mit diesem koronalen Massenauswurf rausgeworfen werden und die zum normalen Sonnenwind gehören. Die Sonne sendet immer solche Teilchen aus. Also ruhiges Weltraumwetter gibt's immer. Und die nehmen ihr eigenes Magnetfeld mit.
Mhm.
Bei unserem Januarereignis waren die auch besonders schnell. Aber in dem Fall heißt besonders schnell ein Tag.
Ja.
Also am nächsten Tag waren sie da. Und normalerweise brauchen sie 2 oder 3 Tage.
Das ist für 150 Millionen Kilometer ja auch sportlich.
So ist das. Und die bringen ihr eigenes Magnetfeld mit. Und dann kommt es drauf an, ob dieses Magnetfeld, das diese Teilchen mitbringen, an das Erdmagnetfeld koppelt oder nicht. Wir können die schönsten CMEs haben und überhaupt keine Polarlichter. Weil das Erdmagnetfeld und das Magnetfeld, das die Teilchen mit sich schleppen, geladene Teilchen erzeugen ja immer ein Magnetfeld, einfach so ausgerichtet sind, dass sie nicht zusammenkommen.
Also sowas wie Plus auf Plus, das würde sich ja abstoßen, wenn man so zwei Magnete nimmt. Ne?
Ja, also Magnetfeldlinien müssen richtig zueinander stehen.
Ja.
Genau. Und das ist nicht immer der Fall. Deswegen, wir wissen natürlich, wenn sich so eine CME auf den Weg gemacht hat, da gibt's ja Weltraumwetter-Satelliten und Weltraumwetter-Vorhersagen, also da ist man nicht ungewarnt, aber ob es dann wirklich ein Polarlicht gibt, sieht man fast erst dann, wenn es da ist. Und das passt manchmal, und dann ist es das Magnetfeld, das diese Teilchen mitnehmen, das an das Erdmagnetfeld koppelt und das Erdmagnetfeld verformt und auch die Teilchen, die schon im Erdmagnetfeld sind, mit weiterer Energie versorgt. Das nennt man dann einen geomagnetischen Sturm.
Und der die Riesen dann quasi zurück aus dieser Schleppe, die wir hinter uns haben, mit genau. der Erde, und da rieseln die zurück, und um die magnetischen Pole Nord und Süd gibt es so eine Zone, wo die dann auf die Hochatmosphäre niederprasseln, und das ist dann, das löst dann das Polarlicht aus.
Das löst das Polarlicht aus. Meistens kommen die dann tatsächlich von hinten. Also von diesem magnetischen Schweif, den die Erde auf der sonnenabgewandten Seite, auf der Nachtseite hinter sich herzieht, weil die Teilchen, weil da die Kopplung stattfindet und die Teilchen dann auf echt komplizierten Bahnen, da verbringen viele Leute, auch ein lieber Kollege von der Ruhr-Uni von mir, fast ihr ganzes Leben mit. Oder tatsächlich ihr ganzes wissenschaftliches Leben mit, zu verstehen, wie sowas funktioniert im Detail. Aber im Grunde sind das dann die Teilchen, die vielleicht sogar vorher schon im Erdmagnetfeld gespeichert waren, die schneller werden, durch diese magnetischen Störungen dann in Richtung Pole abgelenkt werden und mit der Hochatmosphäre wechselwirken. Und es sind diese Magnetfeldstörungen, die dann auch das Erdmagnetfeld so verändern, dass im Extremfall in zum Beispiel einer Stromleitung oder einer langen Pipeline, die aus Metall besteht, Ströme induziert werden.
Induktion, ja.
Und dadurch kann dann auch auf dem Boden Schaden entstehen.
Also das Weltraumwetter, was immer da ist, das ist halt der Unterschied zwischen einem Wind und einem Orkan oder einem ausgewachsenen Tornado vielleicht sogar, der wirklich Schaden anrichten kann. Das haben wir auch mit der Sonne, mit dem Weltraumwetter. Und je technisierter unser Leben auf der Erde ist, mit den Satelliten, die wir haben, mit der ganzen Kommunikation, der gesamten Elektronik, und es könnte die Sonne mal uns ein derartiges Ereignis schicken, dass das massiv beschädigt wird und wir könnten praktisch nichts dagegen tun, oder?
Also bei diesen geomagnetischen Stürmen, da war unser Januar-Ereignis auch auf dieser geomagnetischen Sturmkategorie in G4. Also es war als Strahlungssturm ein S4 und als geomagnetischer Sturm G4 beides zweithöchste mögliche Kategorie.
Ich wollte gerade sagen, wie hoch geht die Skala?
Bis 5.
Auf einer Skala von 1 bis 10 sähe das schon anders aus.
Genau. Okay. Also das war schon richtig kräftig. Aber dieses berühmte Carrington-Event, über das wir da gesprochen haben, das im 19. Jahrhundert war, das war ein absoluter Riesensonnenfleck. 1859 war das.
Ja.
Das haben die Leute ja, Satelliten gab es noch nicht, offensichtlich, fast durch Zufall nur mitgekriegt, dass der Carrington tatsächlich gesehen hat, oder ist ein unglaublich großer Sonnenfleck, der sehr aktiv war. Also einer der echten Rekordsonnenflecken. Man hat kaum einen größeren gesehen in den letzten mehr als 150 Jahren. Was schon Besonderes, aber die Leute, die da Telegrafen betrieben haben, so über die USA hinweg, die haben dann wohl zum Teil festgestellt, oh, wir brauchen ja gar keinen Batteriestrom mehr, das geht auch ganz ohne Batterie. da seucht diese magnetische Induktion seucht dafür, dass mein Telegraph ganz von alleine läuft und auch noch Funken sprüht. Also wenn man sich das heute vorstellen würde, das wäre für unsere heutige Technologie echt gefährlich. Es gibt aber auch, man hat ja heute eine Vorwarnzeit, also bei Satelliten schaltet man zum Teil dann auch was ab oder dreht die weg. Und auch auf der Erde, es gab das letzte große Ereignis mit Stromausfall in Quebec in den 80er Jahren, ich glaube 89. Hat es wirklich in ganz Quebec, ich glaube, da waren 9 Millionen Leute betroffen, einen weiträumigen Stromausfall gegeben.
Ja.
Natürlich jetzt auch wieder etwas polnäher, aber das ist modernen elektrischen Systemen, Grids, elektrischen Netzwerken, Stromversorgungsprovidern eigentlich auch bekannt. Gegen was wie Carrington-Event könnte man sich wahrscheinlich nicht ganz schützen. Und das wird wiederkommen. Also
ja,
ist nur die Frage, wann. Ist selten. Ja. Sicher nicht öfter als einmal in 100 Jahren. Aber die sind rum.
Die sind rum.
Und genau. Es kann auch sein, dass es nur einmal in 500 Jahren vorkommt. Aber irgendwann wird sowas natürlich wieder geben.
Und wir haben keinen Einfluss drauf, genau. Es gibt ja noch einen Effekt. Ich erinnere mich an ein Ereignis, einen Sonnensturm, der kam vor gar nicht mehr so vielen Jahren. Da hatte der Elon Musk schon eine Menge Starlink-Satelliten im Orbit. Wir sprachen ja bei Megakonstellationen jetzt bei einer früheren Folge gerade. Und da hat sich auch unter dem Einfluss dieser Strahlen, wie auch immer das physikalisch geht, wohl die Hochatmosphäre ein wenig ausgedehnt, wodurch dann die Reibung der Satelliten beschleunigt wurde und dann werden die abgebremst und dann verglühen sie schneller. Und so ist es wohl auch mit einigen geschehen.
Genau, also wie das physikalisch geht, ist eigentlich sogar ziemlich einfach, zumindest im Grunde. Es wird Energie übertragen in das Erdmagnetfeld und Energie wird in Wärme umgewandelt. Und wenn die Hochatmosphäre wärmer wird, dann dehnt sie sich natürlich aus.
Und reicht dann an eine niedrige Bahn von Satelliten, genau, die sonst wirklich sicher genug oberhalb der Atmosphäre wäre.
Ja, also die waren gerade frisch gestartet. Die hatten ihre endgültige Umlaufbahn noch nicht erreicht.
Sonst wäre es vielleicht auch da gegangen. Aber
sonst
wäre es
auch da gegangen.
Es ist wirklich das Thema Sonnen, Wind, Weltraum, Wetter ist wichtig. Es gibt natürlich, wer sich für sowas interessiert, es gibt eine Menge Apps. Es gibt, also bekannt ist sowas wie spaceweather.com oder polarlicht-vorhersage.de und viele, viele weitere Seiten. Ich will jetzt keine spezifische Werbung machen. Einfach mal mit einer Suchmaschine eurer Wahl gucken. Da werdet ihr sehr schnell fündig. Und da gibt's eben immer wieder Anzeigen, wie wahrscheinlich sind Polarlichter für die kommende Nacht oder in den nächsten Tagen und auch ein bisschen abhängig von der geografischen Breite.
Ich habe da gerade diese Seite tatsächlich auf, also Space Weather, und da findet man dann immer einen Index, das ist der planetare K-Index.
KP-Index.
KP-Index. Und da steht im Moment, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, das KP 0,67 Quiet, also ruhig.
Da tut sich nichts.
Da tut sich im Moment gar nichts. Ja. Aber wenn der dann so über 5 und so, dann steht da auch Sturm. Und dann wird es interessant.
Dann wird es interessant, aber das ist ja noch keine Garantie, wegen dieser Kopplung der Magnetfeldlinien. Und da, das muss man manchmal ein bisschen suchen, aber das ist jetzt so der nerdy Part gerade jetzt hier. Da gibt es einen sogenannten BZ-Wert. Für alle, die sich dafür interessieren, scrollt bitte auf diesen Seiten und Apps zum BZ-Wert.
2,9 Nanotesla Nord.
So, und Nord ist nicht gut, der muss nach Süden gucken.
Genau.
Der muss für uns nach Süden gucken, also dann geht er so in den negativen, den roten Bereich, also KP und BZ, die beiden zusammen, das muss passen und dann.
Ja. Und dieses BZ ist sozusagen die Magnetfeldkomponente, die senkrechte Magnetfeldkomponente, senkrecht zum Äquator. Und die muss koppeln an das gerade beschriebene Magnetfeld, das die Teilchen mitschleppen. Und das funktioniert nur oder am besten, wenn diese Komponente nach Süden guckt und nicht nach Norden vom Erdmagnetfeld. Und das kann man nachgucken und dann hat man eine Idee, ob was passiert oder nicht.
Wir haben aber auch nicht nur die Möglichkeit, jetzt aus dem Erdorbit heraus mit Sonnensatelliten oder erdgebunden mit Sonnenbeobachtung, sondern auch mit Satelliten, die näher an der Sonne dran sind, vielleicht eine bessere Vorwarnzeit zu haben.
Ja klar, also die Sonnensatelliten zum Teil messen die das sogar aus dem geostationären Orbit. Also es gibt Satelliten, die GOES-Satelliten zum Beispiel, die im geostationären Orbit sind und
Sonnenaktivität überwachen. Das ist aber noch nicht viel näher an der Sonne.
Das ist gar nicht näher an der Sonne, aber es gibt eben auch welche, die alten SOHO-Satelliten, die deutlich näher an der Sonne sind und natürlich auch Satelliten, die die Sonne selbst erforschen und die wesentlich näher dran sind. Und oder welche, die sich verteilen, die Stereosatelliten. Also die Sonne wird schon überwacht.
Dann müssten wir und, ja auch einen Späher hinter der Sonne haben, idealerweise, um zu gucken, was sind da gerade für Sonnenflecken. Und wird in diese Richtung, was das würde uns ja nicht treffen. Also nicht jeder dieser Auswürfe auf der Sonne, dieser Explosionen, führt ja dazu, dass uns das ausgerechnet auch trifft. Das geht ja so ziemlich in alle Richtungen, oder?
Das geht absolut ziemlich in alle Richtungen. Und so ein großer koronaler Massenauswurf, den sieht man manchmal auch hinter dem hinteren Sonnenrand hervorkommen. Dann weiß man aber, also der verfehlt die Erde natürlich komplett.
Der tut nichts.
Aber es gibt dann wirklich Sonnenforschungssatelliten, die sind nicht immer hinter der Sonne, aber gucken sich die Sonnenrückseite auch um ein kompletteres Bild oder auch die Polarregion der Sonne. Wir gucken ja immer nur auf den Äquator genauer an, um auch grundsätzlich mehr zu verstehen. Diejenigen, die Sonnenstürme immer und ganz leicht merken, sind übrigens die Amateurfunker.
Mhm, nämlich wie? Durch die Ionosphäre?
Die Ionosphäre, wo die Amateurfunker, die auf weite Strecken funken, die benutzen zum Teil die Ionosphäre und ihr Signal wird daran reflektiert. Und bei einem Sonnensturm geht das für ein paar Minuten oder ein paar Stunden nicht. Da sieht man aus diesen einschlägigen Seiten auch immer Radio-Blackout über dem Pazifik für ein paar Stunden. Das ist eine Konsequenz, die ist tatsächlich ganz, ganz, ganz häufig.
Jetzt haben wir über die Sonne gesprochen, die Weltraumwetter macht, was uns sehr beeinflussen kann auf der Erde. Aber da wir ja wissen, Sonne ist ein Stern und alle Sterne sind Sonnen, da gibt es ja noch viel mehr. Und die machen ja alle Sonnenwind und vielleicht sogar noch viel größeren. Was ist denn mit dem intergalaktischen oder interstellaren Weltraumwetter, da müsste es doch den gesammelten Sturm von Milliarden von Sonnen geben. Was macht der denn?
Den gibt es und deswegen reden wir manchmal, also wir reden ganz routinemäßig auch von Sternwinden. Nicht nur von Sonnenwind, sondern auch von Sternwinden, die bei sonnenähnlichen Sternen so ähnlich wie der Sonnenwind sind. Und die reichen dann, also der Einflussbereich des Sonnenwinds reicht über die Bahn der äußeren Planeten hinaus, ungefähr bis dahin, wo die Voyager-Sonnen jetzt sind, Heliopause, ungefähr ein Lichttag. Also das hat jetzt noch nicht Einfluss auf die ganze Milchstraße. Aber es gibt natürlich viel stärkere Sternwinde und es gibt Supernova-Explosionen und manchmal vereinigen die sich zu so einer richtigen Blase im interstellaren Medium, also in dem ganz, ganz dünnen Gas, das den Bereich zwischen den Sternen füllt und manchmal entkommen sie sogar der Milchstraße und da gibt es dann den Begriff galaktische Winde. Mhm. Also auch Galaxien, auch unsere Milchstraße können so einen Wind haben, der dann ja sogar aus der Scheibe der entsprechenden Galaxie entkommt und ins intergalaktische Medium vorstößt.
Aber so die gesammelte Power sämtlicher Sternflecken, Explosionen, wo ich mal sage, andere Sonnen werden auch Sonnenflecken haben. Ja, ich glaube, in Einzelfällen Betelgeuse oder so hat man es, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ja. Mit sehr subtilen Messmethoden. Aber wir können davon ausgehen, unsere Sonne ist auch nichts anderes als andere Sterne und die werden alle mehr oder weniger solche Auswürfe haben. Und die werden ja, wenn sie sich summieren, müssten die ja eigentlich Gott weiß was auslösen. Aber die Sonne macht eben lokal auch Gegenwind. Ist das hält die uns diesen Wind dann vom Leib?
Das ist eine andere Korrelation, genau. Wenn wir im Sonnenmaximum sind, ist unser Sonnenwind ja besonders stark und kräftig, so im Mittel. Und der macht so ungefähr einen Lichttag weit draußen so eine Art Schutzhülle um unser Sonnensystem und schirmt uns ab vor energiereicher kosmischer Strahlung, also von Teilchen, die von außerhalb des Sonnensystems kommen, aus der Milchstraße oder vielleicht sogar von fernen Galaxien. Da sieht man ganz, ganz deutlich, kann man ganz klar messen, dass die Intensität von dieser kosmischen Strahlung, die nicht von der Sonne kommt, im Sonnenmaximum runtergeht und im Sonnenminimum wieder hochgeht. Ist aber so ein Effekt von, ja, im Drittel oder so.
Aber genauso wie Sternenlicht ja durchkommt, was wir ja sehen können, sobald es dunkel wird, kommen eben auch geladene Teilchen durch. Ich habe so ein Event, was wohl ganz berühmt geworden ist, so ein Partikel mit der Energie eines Ziegelsteins, der es mal geschafft hat.
Das ist ganz extrem. Also die extremsten, energiereichsten Teilchen, die die Erde treffen, sind viel, viel energiereicher als die energiereichsten Teilchen, die wir in Teilchenbeschleunigern herstellen können. Die können wirklich ein Teilchen, ein Proton, Energien haben. Ziegelstein ist sehr extrem, aber Tischtennisball oder sowas, das ist sehr selten. Aber das kommt vor und die kommen von außerhalb der Milchstraße. Und die sind selten, aber es gibt sie.
Und sie sind fast so schnell wie das Licht, und was sehr erstaunlich ist.
Ja. Und die lösen dann in der Atmosphäre genau das aus, aber viel, 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 viel stärker wie unsere lichtschnellen oder fast lichtschnellen Protonen von der Sonne vom Anfang und machen diese Teilchenschauer, aber viel, viel, viel intensiver. Da gibt's, wer mal nach La Palma fährt.
Da war ich gerade. Da sind auch einige neue im Bau. Ich weiß, was
genau,
du meinst.
Genau, große Teleskope, die energiereiche Strahlungskomponente, die Gammastrahlung, die auch von außerhalb der Galaxis kommen kann, nachweisen durch solche Teilchenschauer. Da baut man echt riesen Teleskopspiegel auf La Palma im Moment, ganz, ganz großes Projekt.
Ja, mit so Mosaikspiegeln sind die, sehen aus wie gekachelte Radioschüsseln. Ein bisschen,
ja. Und die messen ganz schwache blaue Lichtblitze. Das ist
Scherenkov-Strahlung,
die Strahlung, die von diesen Teilchenschauern ausgeht.
Also das auch ist ein Sekundärprodukt.
Nicht,
ne?
Das ist also nicht das Gamma-Photon selber, das da kommt, sondern das, was das mit der Erdatmosphäre gemacht hat. Die Erdatmosphäre wirkt als Detektor.
Ja. Spannend, spannend. Also Weltraumwetter ist ein Thema, das sich vielleicht nicht immer für Smalltalk eignet, wie das normale Wetter, was aber unglaublich komplex und spannend ist. Und wir wünschen euch natürlich, dass ihr auch vielleicht, uns allen wünschen wir, dass wir vielleicht das Polarlicht demnächst mal wieder am Himmel wabern sehen, wenn die Sonne mitmacht. Und damit kommen wir wieder zu unserem Blick hinter die astronomischen Schlagzeilen, die die Welt bewegt haben.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, und damit kommen wir jetzt ein bisschen auf die dunkle Seite. Nicht die dunkle Seite der Macht, sondern die dunkle Seite der Materie. Das ist ja die große Frage. Wir wissen, das, was im Universum leuchtet, das ist ja so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, und es gibt nicht nur dunkle Materie und vielleicht sogar dunkle Energie, aber es gibt so vieles, was wir einfach nicht sehen können und vielleicht auch nur indirekt nachweisen. Auch da haben wir schon mal drüber Folgen gemacht. Aber jetzt gibt es eine Meldung über eine Galaxie, die man entdeckt hat. Die leuchtet auch durchaus, aber das ist eher ein Glimmen, so 1 Million Sonnenleuchtkräfte. Das ist für eine Galaxie, wo wir ja Milliarden Sonnen haben, eigentlich nichts. Aber 99 oder über 99% dieser Galaxie bestehen angeblich aus dunkler Materie.
Genau.
Wie ist das möglich und was ist davon zu halten, Susanne?
Das ist eine echt interessante Schlagzeile. Und ein extremes Objekt, das uns zeigt, dass es was gibt, was wir eigentlich schon recht lange gesucht haben. Dunkle Materie ist Bestandteil auch unserer Milchstraße. Nach allem, was wir wissen, besteht die Milchstraße in ihrer Masse zu 80% aus dunkler Materie. Aber sie hat natürlich 300 Milliarden oder so Sonnensterne, die erstmal hell leuchten. Und da hat man sich schon lange die Frage gestellt, gibt es vielleicht Galaxien, die viel, viel weniger Sterne haben oder vielleicht gar keine, die nur Ansammlungen aus dunkler Materie sind, wo sich vielleicht nie Sterne gebildet haben. Und danach sucht man länger und man hat auch schon Fälle gefunden, wo man mehr dunkle Materie prozentual hat als in der Milchstraße. Das sind die sogenannten Low Surface Brightness Galaxien. Mhm. Die Galaxien mit niedriger Oberflächenhelligkeit. Und da wurde jetzt mit Hilfe vom Hubble Weltraumteleskop und vom europäischen Euclid Weltraumteleskop und Vera Rubin war irgendwie auch noch beteiligt, das neue Teleskop in Chile, ein Extremfall entdeckt. Das ist eine Galaxie, die eben insgesamt wohl nur eine Leuchtkraft hat von 6 Millionen sind es, glaube ich, Sonnenleuchtkräften, was verglichen mit den Hunderten von Milliarden Sonnenleuchtkräften von unserer Milchstraße echt fast nichts. Also fast ganz dunkel. Da ist dann die Frage, wie finde ich sowas denn?
Naja, und irgendwas leuchtet ja trotzdem, ne?
Irgendwas leuchtet trotzdem und in dem Fall waren es Kugelsternhaufen. Und das ist auch das, was die gesucht haben. Die haben gesagt, eine normale Galaxie wie unsere Milchstraße hat verteilt im Halo ein paar hundert Kugelsternhaufen.
Genau, wir haben so einen Hof ringsrum, da gibt's ja, der bekannteste ist hier Omega Centauri, aber auch sowas wie M13 im Herkules, was man jetzt im Frühjahr schön am Abendhimmel sieht. Ja, das sind Kugelsternhaufen, die wie so ein kleiner Mückenschwarm um die Milchstraße rum sich platzieren, richtig?
Ja, und das sind in der Milchstraße ein paar hundert. Die haben typischerweise 100.000 Sterne können sie haben, die größten auch 500.000. Die halten relativ fest zusammen und haben sich wahrscheinlich schon in der Frühzeit der Entstehung der Milchstraße gebildet. Und dann haben sich die Forschenden gedacht, wir gucken doch mal, ob wir so eine auffällige Zusammenballung von Kugelsternhaufen finden, aber gar keine Galaxie sehen.
Ah ja.
Und das könnte dann ein Kandidat sein. Und dann haben sie im Perseus Galaxienhaufen ungefähr 300 Millionen Lichtjahre von uns entfernt tatsächlich 4 Kugelsternhaufen gefunden, die ganz verdächtig nah zusammen waren. Und die Stelle haben sie sich dann genauer angeguckt und richtig, da war was ganz, ganz Schwaches. Von den Kugelsternhaufen kommt von dieser ganzen Galaxie schon so an die 20% vom Licht von diesen 4 Kugelsternhaufen.
Ja.
Und ein kleines bisschen anderes haben sie dann auch noch gefunden. Und danach Spektrum, wie die sich bewegen und so, kann man dann schließen, 99% muss dunkel sein. Das ist jetzt noch nicht ganz dunkel, das wäre auch noch schwerer zu finden, aber das ist echt nah dran. Und das ist wissenschaftlich echt spannend, weil das die Richtung in Richtung ganz dunkle Galaxie wirklich ins Extreme treibt. Mal gucken, wie viel es davon noch gibt.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Welche Konsequenzen hat das für unser Bild vom Universum? Können wir schon abschätzen, ob das was Seltenes ist oder ob das vielleicht ein bisher übersehener Normalfall sogar ist? Und dann hätten wir einen ganz anderen Zugang zu der Frage, wie das um die dunkle Materie in unserem Weltall bestellt ist.
Also ganz häufig kann es nicht sein, aber man findet sich ja so schwierig. Und deswegen sagen die Wissenschaftler in ihrem Paper natürlich, ja, wir haben jetzt mit den neuen großen Teleskopen die Chance, doch mal zu gucken, wie viele das wirklich sind und ob die einen relevanten Anteil an der dunklen Materie im Universum insgesamt ausmachen.
Spannend. Ja, da gibt's noch viel zu erforschen und auf jeden Fall eine sehr interessante Schlagzeile und wir werden weiter immer mal stöbern, was uns auffällt und das dann jeweils am Ende einer Podcast-Episode zeigen. Und damit sind wir wieder für heute durch und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt, freuen uns über Weiterempfehlungen und Likes, wie man so schön sagt, und hören uns bald wieder, wünschen euch bis dahin eine Zeit, die reich ist an Sternstunden. Macht's gut. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.